herzlich willkommen zum Zoopart Inside Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohnens, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Zunächst als gewerbliches Pendant zur Ergänzung der eigenen Markenlandschaft angedacht, präsentiert sich die neue Marke Havens Living im Hause der International Campus nun doch als wohnwirtschaftliches Konzept und bekennt sich in Zeiten verstärkter Regulatorik und einem nie dagewesenen Druck auf das temporäre Wohnen klar zur Positionierung als Service Accommodation. Laut Benjamin Röber-Rattay, Director Commercial and PR bei der International Campus GmbH, werden deutsche Städte im internationalen Vergleich, insbesondere für Expats, für Internationals, massiv unattraktiv. Ein großes Problem für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die deutschen Metropolen insgesamt. Haven sieht sich hier als Problemlöser. Grund genug, hinter die Kulissen zu gucken, die DNA von Havens Living zu verstehen. In diesem Sinne freue ich mich sehr, heute Benjamin Röber-Rattay hier bei mir am Mikrofon zu begrüßen. Hallo lieber Ben.
Hallo liebe Annette.
Schön, dass du da bist. Wir wollen heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Über Havens. Über Havens Living, genau. Als ich das erste Mal vor gut 5 Jahren gehört habe von eurem Konzept, da habt ihr das noch als gewerbliches Pendant angedacht innerhalb eurer Gruppe. Und dann kam das erste Haus aber doch wohnwirtschaftlich. Ihr seid komplett mit einer anderen Schreibweise gestartet. Ich habe mir natürlich gleich das Haus auch in Hamburg angeguckt. Und jetzt steht ihr kurz vor der Eröffnung eures neuen Hauses in Frankfurt. Und ohne zu viel zu verraten, ich glaube, wir dürfen uns auf eine echte Weiterentwicklung freuen. Ein sehr erwachsen gewordenes Produkt. Hol uns doch einfach mal ein bisschen mit der Entwicklungsgeschichte ab.
Oh ja, die Entwicklungsgeschichte von Havens Living. Du hast sie jetzt schon schön kurz zusammengefasst vor 5 Jahren. Naja, wie das manchmal so ist mit Entwicklungen, die starten aus Situationen und Gelegenheiten und nehmen manchmal unvorhergesehene Wege und Wendungen und haben Einflüsse. Ich glaube, so in der Startup-Branche wird immer von Pivots gesprochen und das als großes Mittel verkauft. Das ist auch so. Also ich glaube, damals war es so, die Situation Havens Living, wir reden über das Jahr 2018. Wir reden über eine Situation, IC hat ein Student Housing Portfolio mit Sophis und hat jede Menge Assets in Development. So. Und dann stellte sich die Frage, wie kann man jetzt diese Immobilien weiterentwickeln? Wie kann man neben das erfolgreiche Produkt Sophis eine weitere Linie stellen? Es gab damals auch die Konzeption, die Markenfamilie Sophis auszubauen. Also ganz kundige alte IC-Follower werden vielleicht noch von Sophis Masters gehört haben oder Sophis Young Professionals gehört haben oder einem Sophis Innovation Camp. Es gab also die Idee, das über Marken-Line-Extensions zu machen. Davon haben wir dann Abstand genommen, um Sophis konkret auf studentische oder Leben in Ausbildung zu fokussieren.
Genau, ich wollte gerade nochmal sagen, also wir haben ja hier wirklich auch immer ganz, ganz viele Profis als Zuhörer, aber trotzdem so drei Worte zu Sophis.
Sophis? Sophis ist ein Angebot in Europa, in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Tschechien und bietet PBSA, also studentisches Wohnen, Wohnen in Ausbildung für die Lebensphase zwischen 18 und 25, also ein klassisches Student Housing Angebot mit im Moment etwa 5.200 Apartments, nochmal 2.500 in Entwicklung und damals, 2018, war das Portfolio etwas kleiner, da lagen wir, glaube ich, bei 2.200 rum. Aber alles auf großem Wachstumskurs.
Okay, und dann kam die Opportunität in Hamburg und da hat kein Defis reingepasst oder wie kam es dann zu den Überlegungen mit Havens Living?
Es gab irgendwann auch Immobilien in sehr zentralen Lagen. Ne? So, und Sophis und Student Housing bietet sich natürlich immer an, in so upcoming Gegenden zu machen, die noch sozusagen in Bewegung sind, wo man wirklich noch zentraler ist. ist das Thema Studentisch schwierig. Und dort ging es dann in der Tat um die Konzeption und die Frage, was können wir machen. Dann gab es Immobilien, die hatten auch eben das gewerbliche Zoning. Und dann haben wir halt überlegt. Und in der Tat gab es dann diesen Winter in München. Dann saß man im Büro und dann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, gut, lass uns mal anfangen zu denken. Und die Idee war eigentlich, kam jetzt gar nicht mal wahrscheinlich so klassisch aus der Immobilienentwicklung. Im Nachhinein, heute würde ich sagen, ein bisschen mehr klassische immobilienwirtschaftliche Fragestellungen hätten am Anfang gut getan. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, durch diesen etwas unorthodoxen Zugang auch was Innovatives entstanden. Also die Idee war eigentlich wirklich von den Bedürfnissen der Menschen zu kommen, von den Megatrends zu kommen und vom gesellschaftlichen Wandel zu kommen. Und zu überlegen, worum geht es hier eigentlich? Und es geht darum, dass sich Gesellschaft maßgeblich verändert, Mobilität massiv zunimmt. Wir ein Europa mit der Personenfreizügigkeit und der Arbeitsplatzwahl in ganz Europa haben, wo wir viel, viel mehr europäische Mobilität haben, das heißt viel mehr internationalen Zuzug. Und wir eigentlich eine ganz andere Wohnlösung brauchen. So, das war mal so das grundsätzliche Thema. Und dann war der Gedanke, naja, was ist denn eigentlich so ein emotionales Markenthema? Und das muss natürlich auch immer funktionieren, das ist eben auch gegebenenfalls mal weltweit, also so die Welteroberungsidee, wenn man sowas überall macht, dann muss es eine Marke sein, die trägt. Und da ist eben das Motiv Hafen, das Motiv Ankommen, das Motiv entspannt nach unterwegs sein Thema gewesen. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Also eher über die Megatrends, die Kundenbedürfnisse, die emotionale Geschichte und ist dann in unterschiedlicher Weise eben entwickelt worden, zu sagen, was können wir da für ein Produkt machen. Und natürlich hatten wir Erfahrung im Student Housing mit unseren Produktsäulen Individualraum, Gemeinschaftsraum, Team vor Ort, Hausmanagement. Also wir wussten schon, was die Leute wollen und haben das dann sozusagen bei Havens übertragen auf eine andere Zielgruppe.
Genau, das wollen wir jetzt natürlich unbedingt. Also was ist denn der Havens-Markt? Wie würdest du ihn beschreiben?
Also auf jeden Fall ist der Havens-Markt der Expat-Markt. Ja, also Internationals, die ihren Wohnsitz beziehungsweise noch nicht in Deutschland maßgeblich zu Hause sind, sondern noch mit einem Fuß im Heimatland. Das ist definitiv extrem wichtig. Dann der Markt dieser innereuropäischen Internationals, die wirklich die Personenfreizügigkeit in Europa für sich nutzen wollen und sagen, ich möchte halt einige Jahre attraktive Metropolen in ganz Europa entdecken in meiner Lebensphase zwischen 25 und 40, in meiner Phase der beruflichen Veränderung, ich sage immer vor Haus, Hof und Hund und Familie. Na, also dann gibt es natürlich die Menschen, die innerhalb Deutschlands umziehen oder halt Projekte haben und also im Wesentlichen Menschen in Mobilität und in Veränderungssituationen, in Übergangssituationen mit einem starken internationalen Anteil.
Und auf welchen Säulen ganz konkret basiert jetzt das Konzept?
Also wir sagen immer Space, Service und Community. Das sind so die drei Säulen, auf die es basiert. Fangen wir mal mit dem Space an.
Der unterscheidet sich ja sicher auch zu Defis.
Genau, so. Der ist größer, also Quadratmeter technisch der Individualspace ist zwischen 25 und in der Wolterstraße haben wir sogar sehr große Wohnungen von 100 Quadratmetern mit dabei. Also wir können wirklich da sozusagen in der Wohnungsgröße auch Zweiraumwohnungen anbieten.
Das dann in Wohngemeinschaft oder tatsächlich auch für Familie?
Das ist alleine anmietbar, aber wir haben zum Beispiel auch solche Modelle, dass wir das mit Firmen machen können. Ne? Dass man halt Mitarbeiterwohnungen hat, die WG-artig sind. Aber das ist nicht der Kern. Also der Kern sind wirklich Wohnungen zwischen 25 und 40, 45 Quadratmetern. Wir haben unsere Kategorien Cozy, also die Kleinwohnung zwischen 20 und 25, dann das Standard-Apartment zwischen 25 und 38 etwa. Und dann haben wir noch die Spacious Apartment, die größte Kategorie, die dann eben von 40 Quadratmetern plus losgeht. Aber Space erschöpft sich eben nicht in diesem Individualraum, sondern eben auch in diesem gemeinschaftlich nutzbaren erweiterten Raum. Fitnessstudio, Lounges, Coworking-Bereich, Dachterrasse. Also das Übliche, was eben sozusagen diesen individuellen, privaten Intimraum ergänzt.
Habt ihr einen Schlüssel, dass ihr sagt, so und so viel Quadratmeter pro Unit ist sinnvoll für unser Konzept?
Das ist gut zu sagen. Also ich würde mal sagen, wir haben so 15% Gemeinschaftsräume, würde ich sagen.
Okay.
Etwa. Mhm. Ja. Das kann aber auch sich nach Standort variieren. Also es gibt natürlich, wir sagen auch mittlerweile, aber das ist auch eine Erfahrung über die Entwicklung, dass es ganz, ganz entscheidend ist, solche Konzepte anhand der Immobilie zu planen. Also wenn wir über, du hast eingangs erzählt, der Name war anders, die Ausrichtung war anders, das hat alles damit zu tun, dass solche Produktentwicklung, glaube ich, auch immer im Kontext der Zeit und im Kontext der jeweils verfügbaren Immobilien gesehen werden müssen. Und wenn sich die Zeit ändert, also damals war zum Beispiel, das war ja damals Havens, also ohne Vokale,
genau.
Ähnlich wie Moment ist jetzt auch mal,
genau.
Aber es hat damals eben, das war so ein Trend, aber es hat dann doch nicht überdauert, dass es in der Verständlichkeit in Deutschland funktioniert hat.
Hat es nicht funktioniert.
Und haben wir es halt wieder geändert. Und ähnlich ist es auch, wenn sich Immobilien nochmal ändern oder auch Kalkulationen ändern, Investment Cases ändern, ändern sich auch nochmal solche Annahmen. Ich glaube aber, wenn der Kern des Produktes, und da bin ich wieder beim Kundenbedürfnis, und bei der emotionalen Tiefenebene, wenn die stimmt, sind solche Ratios nicht mehr unbedingt die entscheidendsten Faktoren.
Mhm. Ja. Jetzt habt ihr euch ja sehr intensiv wirklich mit dem Kundenbedürfnis und vor allem mit eurem Kunden auch beschäftigt. Und ihr habt eine sehr tolle Analyse gefahren und du hast versprochen, du lässt uns mal ein bisschen in die Erkenntnisse auch reingucken. Gib doch mal ein bisschen mehr Infos wirklich zu eurer Zielgruppe. Mhm. Wo kommen sie her? Was sind die Gründe für die Entscheidung? Und ich glaube, es fehlt auch noch Säule 3. Wir haben über Space, über Community gesprochen. Da bin ich aufmerksam.
Genau. Also den Space haben wir. Wir haben jetzt den Service. Der Service ist im Wesentlichen ein Freemium-Konzept. Das heißt, es sind bestimmte Dinge inkludiert. Im Wesentlichen die das Team auf der Liegenschaft anbieten kann. Also wir haben in der Regel einen Hausmanager, wir haben eine Assistenz, wir haben Technik. Also das heißt, dieses Team, was für das gute Ankommen, für das Wohlfühlen vor Ort sorgt. Ja? Und dann gibt es natürlich zubuchbare, organisierte Dinge, wie zum Beispiel Reinigung und so etwas. Mhm. Also wir versuchen wirklich den Service auf ein Maß zu reduzieren, was wirklich erforderlich ist im Longstay, also im Residential. Wissen aber auch, dass die Kunden das eigentlich auch schätzen. Also dieses Team, dieses Thema, es wird sich um meine Pakete gekümmert, ich habe jemanden, den ich immer nur verfragen kann, ich habe Leute verfügbar, das ist wirklich ein wesentlicher Faktor. Genau, und das Community-Thema, da geht es halt darum, dieses Anonymität ist das Wesentlichste. Also wenn ich mir auch, bin ja oft unterwegs, schaue mir Häuser an, was ich immer sehr schade finde, sind, ich sage immer ein bisschen seelenlos, wenn ich seelenlose Häuser sehe, ne? Wo ich merke, die sind jetzt hingestellt und es sind einfach Flure und ein Zimmer nach dem nächsten, aber es hat keine Soul, keine Identität und es ist sehr anonym. Und dem entgegenzuwirken, also wir machen das mit wöchentlichen Veranstaltungen, die müssen gar nicht so wahnsinnig sein. Da reicht es, wenn man einfach sagt, wir treffen uns heute Abend, kommt mal in die Lounge und die Leute treffen sich und da entstehen dann sehr schöne Begegnungen.
Und das funktioniert gleichermaßen gut wie im FIS. Ich meine, da kennen wir ja auch eure Fotos vom Insta-Kanal und
genau
so.
Ja, wir haben nur bei Havens nicht ganz so viele Fotos, weil wir natürlich bei den Studenten, die sind mit ihren Persönlichkeitsrechtsfreigaben etwas freigebiger als die anderen. Ist schon so.
Tatsächlich.
Also im Studentischen ist man da entspannter. Aber im Professional Business wird es dann schwieriger. Also da sind wir ein bisschen zurückhaltender, was die. Aber wir haben genauso in den Häusern unsere Community Walls und unsere Hausgemeinschaften. Und die machen auch viel in der Tat. Also wir sagen immer, wir möchten das Community-Leben ermöglichen und fördern, nicht komplett durchmanagen. Also wir geben Gelegenheiten, um es sozusagen anzufachen. Aber irgendwann entsteht ja eine eigene Dynamik. Also wenn die dann zusammen zur Elbphilharmonie gehen oder gemeinsam in den Stadtpark zum Sterne gucken oder irgendwie eine Bootsfahrt auf der Elbe machen, das ist dann das Thema der Hausgemeinschaft selber. Aber dann haben wir, finde ich, einen guten Job gemacht, weil wir die Leute erstmal verbunden haben und daraus ist dann was entstanden und gewachsen.
Cool. Dann lass uns in die Zielgruppe reingucken.
Gerne.
Wie lange bleiben sie? Wie alt sind sie? Wo kommen sie her?
Du willst Fakten.
Ich will Fakten, genau.
Gut, also wir haben eine 8-monatige Durchschnittsdauer der Vertragslaufzeiten. Das ist so der normale Bereich. Wir haben Kunden, die suchen 3 Monate. Aber wir haben den Großteil der Kunden, die suchen in der Tat so diese Periode 6 bis 12.
Mhm.
Ja, so. Wir bieten das auch an, dass wir in unseren Vertragstypen sagen, okay, wir haben einen 12-Monats-Commitment-Vertrag, der ist dann der verhältnismäßig günstigste. Dann können wir mit unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen bis auf 3 Monate runter, also 6 Monate direkte Kündigung, Minimum 3. Also sind wir faktisch im 3- bis 6-Monats-Bereich unterwegs, wobei der Großteil in der Tat zwischen 6 und 12 sucht. Also wir haben das wirklich als attraktive Periode entdeckt.
War das dann auch dieser Switch? Ich habe ja eingangs gesagt, ursprünglich mal doch sehr viel gewerblicher angedacht, dann aber doch wieder im Wohnwirtschaftlichen, also quasi ja eigentlich in der Heimat gelandet. Kam das aus den Analysen raus?
Über
oder?
Das Gewerbliche müssen wir noch mal so ganz einen Moment uns Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Wir müssen noch Corona berücksichtigen.
Mhm.
Ne? Also wir haben das Produkt ursprünglich gedacht 2018. Was war das für eine Zeit? Das war Co-Living, das war Startup. Das war Digital Nomads, das war jeder kann irgendwie frei durch Europa, das war vor den unsäglichen Verwerfungen in der Welt, das war eine Zeit, die war geprägt von, demnächst geht jeder doch nur mit seinem Laptop durch die Welt und kann überall sein und alles ist offen und alles ist kollaborativ und alles ist connected und das war 2018, 2019.
Und dann kam der Break.
Und dann kam der Break. Und dann kam natürlich auch die Problematik der Finanzierung.
Mhm.
Dieses Segment gewerblich, no way. Also das war dann irgendwann nicht mehr attraktiv. Und, die Investoren haben natürlich auch das sichere, das PBSA gewünscht, was sie im Student Housing gesehen haben. Genau dieses Thema, selbst in solchen Krisen hat das Segment, konnten wir die Gemeinschaftsflächen schließen, aber das Produkt hat funktioniert. Die Leute haben da trotzdem gewohnt.
Mhm.
Und dadurch hat es natürlich auch ein Interesse gegeben, das Havens in das Residential-Thema zu überführen, um es halt einfach auch zu verfestigen und eben nicht ins Service Department oder ins Gewerbliche hineinzuführen, im Kern.
Mhm.
Das haben wir dann gemacht und ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, das so zu machen und diesen Schwerpunkt zu setzen. Im Endeffekt zu sagen, ein Zuhause zu sein und eine Lösung für den Wohnungsmarkt zu sein, der sich aus meiner Sicht im Moment in einer Transformation befindet. Ne? Also einfach aufgrund vieler Dynamiken in der Transformation befindet. Und ich glaube, dadurch sind wir im Moment mit Havens irgendwie ganz gut auf dem Punkt.
Mhm.
Zumindest was die Beziehung zum Kunden angeht, über die
politisch.
Politik reden wir wahrscheinlich noch.
Ne? Auf jeden Fall. Genau, aber dann lass uns nochmal, du hast schon gesagt, ne? Also euer Gast bleibt im Durchschnitt 8 Monate,
ja.
Er ist überwiegend international.
Ja.
Ja, kannst du ein bisschen 60, was?
60-70%.
60-70,
ja.
Genau, okay.
Ja.
Wie alt ist er? Ende 20, hast du gesagt?
Ich würde mal so sagen, in den 30ern in der Regel, Ende 20, in den 30ern. Das geht dann auch noch ein bisschen weiter. Also wenn man jetzt mal die Zielgruppen so auseinanderfriemelt, dann würde ich sagen, haben wir definitiv den Anteil der Internationals, der Expats, der internationalen Projektarbeiter. Also ich kann jetzt mal ganz konkret werden, was sind das für Leute? Das sind Menschen, die arbeiten dann, kommen irgendwie für Airbus in Hamburg, sind in Frankreich, haben sie ihre Base, dann sind sie für ein Jahr bei Airbus Hamburg und wohnen bei uns. So ist mal ganz klassischer Fall.
Okay.
Dann gibt es die Leute, die Projekt machen und sagen, ich lebe eigentlich auf der Schwäbischen Alb, aber ich manage in Hamburg irgendwie als Interim Manager, Change Manager, irgendwas und wohne deswegen die Woche über in Hamburg und am Wochenende auf der Schwäbischen Alb. So, und brauche das halt als Projektwohnung für mein Projekt. Dann gibt es den Fall, ich bin Expat und meine Familie kommt erst in 3, 4, 5, 6 Monaten nach und ich teste das hier erstmal aus und suche mir dann eine andere Wohnung, die gibt es auch. Und dann gibt es natürlich die Life Changer, die illustren Persönlichkeiten, die spontan einfach sagen, ich brauche jetzt einen Übergang, ich habe jetzt eine Situation, wo ich einen spontanen Life Change habe, brauche jetzt vorübergehend eine Lösung und die Phase endet in 3, 4 Monaten. Die haben wir auch. Also ich denke aber, das Wesentlichste ist wirklich dieser internationale Projektarbeiter und die mobilen Leute aus Europa / innerhalb Deutschlands zwischen den Metropolen.
Okay. Jetzt haben wir im Segment ja ganz oft diese Problematik mit der Begrifflichkeit, ne? Also einmal schon zwischen dem wohnwirtschaftlichen und gewerblichen. Ja. Aber du hast es ja vorhin auch schon mal ganz klar gesagt, auch wie ihr euer Produkt gedacht habt von der Kundenseite. Wonach, nach welchem Keyword sucht denn der Gast? Das habt ihr in eurer Befragung auch einfach mal abgefordert beim Kunden.
Ja, das haben wir auch abgefordert. Interessanterweise nicht nach Service Departments. Mhm. Die suchen in der Tat nach möbliertem Wohnen.
Ja.
Co-Living ein bisschen, aber vor allen Dingen möbliertes Wohnen. Also wir sagen ja auch bei Havens, irgendwann habe ich dann mal diesen Satz geprägt, dass wir sagen, wir sind inspiriert von.
Mhm.
Also wir haben damals, als das Produkt entwickelt wurde, ich glaube, weiß ich nicht, die Präsentation habe ich auch noch irgendwo, 200 Konzepte weltweit geguckt oder so. Also haben wirklich alles angeguckt, von Sachen aus Asien über Sachen aus den USA, aus Südamerika, sonst wo. Und haben wirklich versucht, da Elemente daraus zu nehmen. Also von so einem damals We Live in New York oder diese Resort-Sachen in Südamerika oder irgendwelche Singapur-, Hongkong-Geschichten, um einfach zu schauen, was gibt es überall, und haben uns so die Sachen rausgepickt und sind deswegen von unterschiedlichen Dingen beeinflusst. Ja, es hat ein Service-Department-Anteil, ja, es hat ein Co-Living-Element, ja, es hat aber auch ein klassisches möbliertes Wohnen-Element und haben einfach ein Best of the Worlds Produkt gemacht, und ich glaube, der Weg war nicht schlecht.
Bevor wir über das Produkt gleich nochmal sprechen, gerade was uns in Frankfurt erwartet, lass uns nochmal, du hast es gerade schon gesagt, die Politik ist ja wirklich gerade im Moment ein großes Regulativ, auch für das temporäre Wohnen, schwierige Geschichte. Mhm. Du hast auch eingangs ein sehr starkes, oder ich habe es zitiert, ein sehr starkes Statement von dir in Sachen Wohnungsknappheit und den sich daraus resultierenden Auswirkungen, euch als auch als Problemlöser dargestellt, ne, aber wirklich auch aufgezeigt, diese Problematik für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja. Warum haltet ihr in diesen Regulatorikzeiten tatsächlich am Wohnwirtschaftlichen fest? Ist euch nicht manchmal auch ein bisschen Angst und Bange, dass vielleicht das temporäre Wohnen wirklich aufgrund all dieser Themen, die wir gerade im klassischen Wohnungsbau haben, einfach auch der Hahn abgedreht wird?
Ja, Angst und Bange, nö.
Nö.
Nö. Aber jetzt fahre ich, wenn du jetzt bei dem Thema, werde ich jetzt mal ein bisschen hochfahren. Also ich glaube, wir sehen ja im Moment, dass wir eine gesellschaftliche Realität haben und wir haben eine politische Realität, und diese sind nicht deckungsgleich im Moment. Also wir sehen, dass wir jetzt konkret mit unseren Mietern überhaupt kein Problem haben.
Mhm.
Also wenn wir auf den Events sind, wenn wir mit den Mietern sprechen, kommt immer wieder das Feedback: Ach, endlich habe ich sowas gefunden. Das kenne ich nämlich aus den USA, das kenne ich aus Italien, das kenne ich aus Spanien. Sowas habe ich hier gesucht. Warum gab es das denn nicht vorher? Und haben eigentlich überhaupt kein Problem. Wir müssen aber aufgrund der Regulatorik natürlich komplizierte Konstrukte vertraglich hinzaubern, damit das Ganze funktioniert. Und das ist eigentlich schade, weil es, wie gesagt, zwischen den Vertragsparteien eigentlich erstmal kein Problem gibt.
Mhm.
Ne? So. Gleichzeitig stellen wir ja fest, dass es in Deutschland massive Probleme gibt mit der Zufriedenheit der Expats.
Mhm.
Bürokratie, sozialer Anschluss.
Gibt es ganze Studien auch zu, ne? Die habt
da gibt es ja ganze Studien zu. Also ich glaube, Frankfurt und Hamburg landen auf Platz von 50 auf Platz 48, 49, also noch hinter Standorten, wo man es wirklich vermutet. Es ist nicht gut. Mhm. Es ist nicht gut, weil wir brauchen ja Zuwanderung, wir brauchen gute Leute, in dem Sinne diesen europäischen Gedanken. Wir haben die Freizügigkeit der Personen ja in Europa gemacht, damit sich die Leute bewegen.
Mhm.
Jetzt bewegen sie sich und möchten in attraktive Städte in Deutschland kommen. Und was machen wir? Wir machen einen völlig katastrophalen Wohnungsmarkt. Also ich frage dich mal, was glaubst du, wie viele Wohnungen muss sich so ein International angucken, bis der in Deutschland klassisch mal bei Muskau eine Wohnung bekommt?
Oh, ich schätze, also 15 wird nicht reichen.
100, 150.
100.
Also was wir an Feedback bekommen,
ja.
Katastrophe.
Ja.
Und das ist etwas, wir haben diesen Zugang nicht hingestellt.
Mhm.
So, und insofern, glaube ich, sind wir da gut unterwegs, weil wir ein Thema aufgreifen, was sich verstärken wird. Und dann, deswegen ist uns da gar nicht Angst und Bange. Ich glaube, was ich schade finde, ist, dass der Dialog zwischen der Betreiber, Immobilienseite und der Politik so ist, wie er ist. Deswegen lade ich auch auf allen Kanälen, auf denen ich spreche, ein. auch hier wieder sehr, sehr gerne darüber sprechen, es offenlegen, auch die Kundenbedürfnisse offenlegen, die Menschen, die da wohnen, mal hören und über die Bedürfnisse sprechen und solchen Lösungen Raum geben. Und ich meine, wir haben es ja für die Studierenden geschafft, dass wir gesagt haben, wir haben Ausnahmeregelungen im BGB. Warum machen wir das denn nicht für Internationals auch? Warum machen wir das nicht für Expats? Warum machen wir das nicht für Menschen in beruflicher Probezeit? Mhm. Wieso schaffen wir denn solche Ausnahmeregelungen nicht einfach? Entlasten damit den Wohnungsmarkt, schaffen etwas mehr Vielfalt in bestimmten Segmenten. Also bin ich sehr, sehr diskussionsoffen und freue mich drauf.
Absolut. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch die Wünsche in Richtung, sage ich mal, auch Politik formuliert. Und das höre ich auch von anderen Betreibern. Habt ihr oder hast du konkrete Erfahrungen, gerade weil du ja auch im PR- und Kommunikationsbereich auch unterwegs bist, erlebst du da auch von der politischen Seite eine Offenheit oder eher gar nicht so?
Doch. In der Regel, wenn der Dialog eröffnet wird und wenn es konkret wird und wenn man es zeigen kann, schon, ja. Also gerade auf Bezirksebene sehr oft. Mhm. Also dass die Bezirke das als Bereicherung in ihren Quartieren erfahren und erleben und sich freuen, dass wir da sind. Also es ist ja auch positiv. Gerade Quartiere, wenn wir jetzt mal unseren nächsten Standort, den wir im Oktober in Hamburg eröffnen, das Wendenquartier, das ist in der ehemaligen Büroumgebung, Hammerbrook, jetzt mittlerweile Top-Lage, weil es eben 5 Minuten zur Hafen City hat. Aber da freut sich der Bezirk. Mhm. Ne? Da kommt jetzt echtes Wohnen hin. Okay. Und wenn wir überlegen, dass wir in Hamburg, wenn wir sagen, wir haben ein Neubauziel von 10.000 Wohnungen, dann sind wir mit fast 700 im Wendenquartier, The Fizz und Havens, bei fast 10%. Wenn man sich anguckt, wie viel im kleinen Wohnungsbereich gebaut wird, zwischen 20 und 40 Quadratmeter, sind es, glaube ich, pro Jahr in Hamburg 16%. Das heißt, wir machen fast die Hälfte des Kleinwohnungsbedarfs in Hamburg. Mhm. Das ist also, ne, nur mal um das...
Absolut, ja, wichtig. Also da sind wir ja auch gemeinsame Streiter in der Sache, sage ich mal. Und wir versuchen da ja auch wirklich für zu sensibilisieren, dass es eben einfach wirklich eine Lösung ist und einfach ein ergänzendes Produkt, ein modernes Wohnprodukt. Weil diese Menschen, wie du ja vorhin auch beschrieben hast, sie ziehen ja weiter. Ne? Sie sind ja nur temporär da und sie sollen ja auf der anderen Seite auch den klassischen Wohnungsmarkt ja gar nicht belasten.
Ne? Also, genau, ich denke, das ist der Punkt. Diese Frage, unser ganzes Wohnen ist auf dem Gedanken einer Dauerhaftigkeit fundiert. Wir gehen davon aus, dass wir Entscheidungen treffen, die von Dauer sind. Und das war wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren auch okay so. Mhm. Aber diese Dauerhaftigkeit, die ist ja nicht mehr gegeben. Wer kauft sich denn heute noch eine Küche für 40.000 Euro? Das will doch keiner mehr haben. Das heißt, wenn man sich jetzt mal unser Konzept anguckt und auch andere Konzepte, ist es doch für die Menschen wunderbar. Ich brauche diese Massen an Besitztum nicht mehr, kann schnell die Qualität bekommen, ohne den Ballast zu haben, habe etwas, aus dem ich mich auch wieder, wenn sich meine Lebenssituation ändert, wieder lösen kann. Das ist nämlich auch ein Wert. Und wenn man sich dann noch anschaut, was auf dem Wohnungsmarkt sonst passiert mit privaten Wohnungsanbietern, teilweise insbesondere für die Internationals auch die Unsicherheit im Sinne von Vertragssicherheit bis hin zu, ich weiß, in Berlin ist es ja auch mittlerweile schwierig geworden mit den Feldwaldwiesen möblierten Wohnungen, nicht institutionalisiert.
Richtig, genau.
Also deswegen denke ich, möchte ich halt werben für diese Institutionalisierung dieses Segmentes, um eben auch Sicherheit für alle Parteien zu geben an der Stelle, ne?
Du hast ja eindrucksvoll beschrieben, dass ihr ja vor allem über die Wohnungsproblematik halt kommt. Wie viel Potenzial siehst du denn für Havens in Deutschland?
Das ist meinst du Einheit?
Ja, in Einheiten tatsächlich.
Also es kommt jetzt drauf an. Also ich würde auch nicht sagen, über die Wohnungsproblematik zu kommen. Ich glaube, wir kommen in der Tat über den gesellschaftlichen Wandel. Das ist es eher. Es ist nicht immer nicht nur auf diesem, es gibt zu wenig Wohnungen und Wohnungsmangel, sondern wir sind wirklich tief an dem Thema, dass sich die Lebensrealität der Menschen verändert hat und deswegen andere Wohnungsangebote strukturell da sein müssen. Potenzial. Also auf jeden Fall mal die A-Städte, ne? Das ist klar. Ich würde sagen, Havens ist ein Produkt für alle Städte, die mal einen Expat von 5.000 aufwärts haben. Ne? Mhm. Da definitiv Stuttgart, München, Hamburg, Frankfurt, Berlin natürlich. Corporate-Standorte, Hidden Champion-Ecken, Konstanz, solche Sachen, ja, ne? Aber wir sind so vorsichtig, sich nur an die Unternehmen zu koppeln. Würde ich auch ehrlich gesagt immer allen empfehlen, sich das zu überdenken. So, oh ja, da ist ja das tolle Großunternehmen und deswegen, wir müssen das auf breitere Füße stellen. Also ich würde mal sagen, pro Stadt vielleicht große Städte 400, so. Dann sicherlich nochmal in Europa die Top-Standorte. Also wenn ich jetzt mal sage, so Havens 2000 Einheiten im Portfolio, davon 1500 in Deutschland, halte ich jetzt mal für die Mittelperspektive für ganz realistisch. Jetzt mal so.
Okay. Ja.
Dann muss man natürlich noch sagen, wie wird das Produkt adaptiert? Im Sinne, gibt es nochmal eine gewerbliche Variation? Gibt es vielleicht eine noch wohnwirtschaftlichere Variante? Mhm. Also im Long-Stay-Bereich?
Ja.
Das ist jetzt gerade aktuell auf dem Tisch.
Okay. Wohin tendiert? Kannst du schon ein bisschen was verraten?
Naja, also wir haben ja einmal das Riesenthema der Konversion, der Flächenkonversion.
Ist ja in Frankfurt auch so, ne?
So, da haben wir sehr erfolgreich eine Flächenkonversion gemacht an der Wolterstraße. Auch wer sich interessiert, gerne melden, angucken. Da haben wir innerhalb von 2 Jahren wirklich erfolgreich ein altes Bürogebäude in ein Wohnhaus gewandelt. Mhm. Unter wohnwirtschaftlicher Lizenz. Das ist gut. Aber in der Regel ist es ja so, dass wir in gewerblicher Lizenz sind, wenn wir jetzt in alte Retailflächen gehen oder in Büros.
Genau.
Dafür wird es wahrscheinlich eine kommerzielle Version brauchen oder eine gewerbliche Version. So, und dann die andere Frage noch, wohnwirtschaftlicher zu werden, sicherlich auch okay, wenn man doch irgendwie das Gesamtkonzept abbilden kann. Also in dem Sinne, wie ich mir gut vorstellen kann oder wir uns gut vorstellen können, sind solche, wir nennen das mal so Flagship-Satellitenlösungen. Also man hat das Haupthaus in voller Opulenz und kann dann noch Beischiffe oder Beiboote mitoperieren in der Stadt. Sowas funktioniert dann auch. Ne? Also klar, also Adaption, Variationen sind nötig, aber ich würde mal so im Kern sagen, das, was die Zahlen, die ich gesagt habe, sind jetzt mal so für die nächsten 2, 3 Jahre ganz, ganz okay.
Ja. Cool. Du hast Frankfurt-Wolterstraße schon angesprochen. Mhm. Wir wissen schon, das ist eine Conversion. Mhm. Aber wir haben auch am Anfang schon gesagt, ihr hattet euer Learning in Hamburg. Mhm. Was werden wir jetzt anders sehen? Ich habe es ja schon mal angedeutet, das Produkt ist erwachsener geworden. Ja. Ne? Was habt ihr jetzt als Learnings mitgenommen und wie wird sich Frankfurt präsentieren?
Frankfurt wird sich noch ein bisschen seniorer präsentieren, noch mehr auf die Frankfurter Zielgruppe ausgerichtet, die wir noch ein bisschen...
Sprich konservativ?
Nee, konservativ nicht. Aber noch qualitativer, denke ich, noch mal in der Ausstattung, noch ein Stück weit mehr ins FF&E gegangen. Dann haben wir massiv...
Sag mal Vergleiche, dass wir es auch verstehen.
Beispielsweise haben wir massiv an den Betten, die Betten haben wir verbessert, die Küchen haben noch eine höhere Qualität, die Geräte sind alle noch mal mit Bosch und so. Das ist alles noch mal besser. Noch mal, also in allen Dingen noch mal mehr in die Substanz gegangen. Dann haben wir sicherlich, das Wesentlichste ist, dass wir konsequent an der Raumstrukturierung gearbeitet haben. Also wir haben herausgefunden, was ist den Menschen wichtig und das ist eben diese Raumfunktionalität und Trennung von Arbeiten, Wohnen, Essen, Schlafen, zubereiten. Da haben wir an der Wolterstraße viel gemacht. Wir haben an den Gemeinschaftsflächen viel gemacht. Wir haben noch wesentlich mehr Working-Lösung. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir damals unterschätzt haben, 2018. Also 2018 war das ja alles mit Coworking und Mobilität und Laptop, aber das Homeoffice-Thema war noch nicht so groß.
Ja.
Ne? Und das ist wirklich ein ganz neues Thema. Die Leute arbeiten bei uns im Havens wirklich im Homeoffice.
Okay.
Und da sitzen sie dann alle in der Gemeinschaftsküche und in den Lounges. Also ich heute würde ich sagen, noch mehr Arbeitsmöglichkeiten. Dem haben wir in der Wolterstraße Rechnung getragen.
Das heißt wirklich ruhigere Arbeitsplätze, größere Arbeitsplätze, Konferenzräume, genau. Alles klar.
Genau, also da nochmal einen stärkeren Schwerpunkt drauf gelegt. Wolterstraße präsentiert sich ein bisschen kleiner. Also in Hamburg haben wir ja 214 Einheiten in Kombination in dem großen Stresemann-Quartier mit dem großen Sophis-Haus. Mhm. Aber Helfen ist sehr schön so in der Seitenstraße gelegen. Wolterstraße präsentiert sich als Standalone-Haus, Standalone-Havens. Mit etwa circa 150 Einheiten, also ein bisschen kleiner, wird wahrscheinlich, ich vermute am Ende, wir gehen im Mai in die Vermietung, also ins Opening. Bin gespannt, wie die Charakteristik der Mieterschaft sein wird. Ich vermute ein bisschen älter als in Hamburg nochmal. Ein bisschen Seniorer.
Okay. Und gerade wenn du Seniorer auch nochmal sagst und auch die Qualität beschreibst, drück das mal in Zahlen kurz aus. Wo bist du jetzt bei einem Havens, so sage ich mal, wie der neue Prototyp ist im FF&E pro Einheit, inklusive öffentlicher Flächen?
Ja, 15.000 etwa. Also inklusive öffentlicher eher 20, aber jetzt sind wir so, das kommt aber auch drauf an. Also wir werden jetzt natürlich massiv nochmal runter durch die Skalierung und den Rollout über mehrere Asset werden die Einkaufspreise besser. Also es geht eher Richtung 12, 15.
Ne? Okay. So. Und wo liegt er beim FIS im Vergleich?
FIS sind wir eher bei 6.
Okay. 6, ne? Also schon. So.
Also schon deutlich. Aber das ist natürlich, aber wir sind natürlich auch in der Miete bei etwa 300 bis 400 Euro Unterschied. Für, ja. Ne? Also das muss man schon auch einfach sagen. Und diese Qualität, also wir wissen ja, das habe ich jetzt gerade letztens bei der Initiative Microliving, glaube ich, in der Studie gesehen, diesen Zusammenhang zwischen Ausstattungsqualität und Auslastung, ich glaube, den können wir mittlerweile ganz gut empirisch feststellen.
Ja.
Also wirklich die Schwankung in der Occupancy nimmt ab bei steigender Ausstattungsqualität. Mhm. Dieser Zusammenhang, Korrelation zwischen Mietansatz und Ausstattung ist, glaube ich, nicht so einfach kausal festzustellen. Man kann jetzt nicht sagen, da steht jetzt eine Couch und deswegen 10 Euro. Aber wir wissen auch hier, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang. Aber wir wissen auch, was sind die Schwerpunkte, was sind die Dinge. Und um da nochmal vielleicht zwei Sätze zu verlieren. Also ich bin ja sehr oft auch mit Interior-Designern in den Gesprächen und die Menschen möchten gar nicht unbedingt das Design. Mhm. Sie möchten Raum für eigene Gestaltung haben. Mhm. Sie möchten nicht dominiert sein von Design. Mhm. Sie möchten funktional Verdunklung, Beleuchtung, Schall, Geruch, Wohnqualität.
Ja. Ne?
Also das sind einfach Dinge, die wirklich wichtig sind zu betonen. Schlafqualität, Wohnqualität, Aufenthaltsqualität. Und es geht nicht darum, ob das Sofa grün oder rot oder Samt oder Kord ist. Es geht darum, dass die Aufenthaltsqualität im Raum angenehm ist für einen dauerhaften Aufenthalt. Ne? Und da haben wir nochmal bei der Wolterstraße viel gemacht.
Cool. Wir sind gespannt. Ab wann dürfen wir vorbeikommen?
Jederzeit. Also jetzt bin ich nächste Woche, nach Ostern würde ich mal sagen.
Nach Ostern, gut. Dann verabreden wir uns auf jeden Fall.
Gerne.
Du hast vorhin schon so ein bisschen auch immer über die Kombination im Dual Brand mit The Fizz gesprochen. Mhm. Ist das auch etwas, wo ihr in Zukunft wirklich auch im Dual Brand denkt? Oder sagst du, also welche Synergien sind da? Macht es zusammen mehr Sinn oder funktionieren beide auch standalone?
Beide funktionieren standalone. Es ist natürlich von der betrieblichen Effizienz super, wenn man ein Areal hat, in dem beides stattfindet. Mhm. Ne? Personal-Backup etc. Also das ist natürlich gut, muss aber auch aufpassen. Also man kann jetzt das auch nicht zu eng zusammenpacken, das geht nicht.
So. Also würde es nicht denselben Community-Manager aus dem The Fizz auch fürs Havens nehmen?
Ja, wir haben manchmal schon nette Study-Helper, die dann abends mal die Community im Havens machen. Das ist jetzt nicht das, was jetzt ein Problem wäre. Ne? Mhm. Also das ist okay, aber ich würde eher sagen, es geht halt einfach darum, auch diesen psychologischen Referenzrahmen auch zu haben. Also einfach eine klare Grenze zu haben, das ist eine andere Welt, das ist ein anderes Erlebnis. Aber nehmen wir nochmal Hamburg, das funktioniert wunderbar. Wir haben da unten den großen Rewe-Supermarkt, wir haben den DM da unten. Die Leute können, und das tun auch sowohl die FIS-Kunden als auch die Havens-Kunden, in Schlappen und Jogginghose. Das ist immer ein Zeichen, wenn sich die Leute gut fühlen bei uns. Wenn das passiert, gehen sie in den Supermarkt, durch die Tiefgarage, ohne den Hamburger Regen und Wind. Und das machen alle.
Ja.
Aber das funktioniert insofern ganz gut, aber wir brauchen eine klare Trennung. Das heißt, die Studenten haben eher die Lage, eben nach vorne raus zu etwas belebteren Straße, während wir im Havens hinten wirklich diese ruhigere, privatere Zone haben. Und ich glaube, so kann man es machen. Solche Ideen, dass man einen Flur jetzt Havens macht und einen The Fizz, ist auf gar keinen Fall. Also das geht wirklich nur in Arealentwicklung mit klaren, auch architektonisch getrennten Konzepten, separater Eingang, separate Community-Flächen.
Du hast ja 2018 schon mal auch, hast ja viel so ein bisschen reflektiert, auch über die Entwicklung, was passiert ist. 2018 war ja für euch sowieso auch ein sehr prägendes Jahr. Mhm. Damals ist Brookfield bei euch eingestiegen, hat mit mehr als Mehrheitsgesellschafter sich sozusagen beteiligt. Jetzt hat die IZ letztes Jahr getitelt, ne? Also sie bereitet sozusagen den Ausstieg auch vor. Wie sind da die Pläne? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Das sind in erster Linie mal Eigentümerfragen und Eigentümer des Brookfield. Wir müssen da natürlich dazu sagen, dass Brookfield über ein PI-Fund bei uns investiert. Mhm. Das ist in erster Linie eine Kapitalüberbaufrage. So. Deswegen sage ich zu dieser IC-Nachricht, naja gut, also das ist ein PI-Fund irgendwann auch mal, den Kapitalwechsel. Wie das passiert, wann das passiert, ob das passiert, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil es eine Eigentümersache ist. Und ich denke, da ist Brookfield der Ansprechpartner, weil das wirklich in deren Planung stattfindet und dort obliegt.
Das heißt, also ihr geht davon aus, selbst wenn ihr verkauft werdet, was ja, sage ich mal, ganz klar für 24 datiert war oder angekündigt ist, sage ich mal, wird sich aber jetzt an den Plänen, die du für Havens beschrieben hast, die du für Defis beschrieben hast, nichts ändern.
Nö.
Sondern da geht ihr mit voller Power in die Zukunft, ihr seht den Markt.
Ja, klar, weil natürlich die Konzepte, die Produktentwicklung ja erstmal unabhängig von der Kapitalstruktur dahinter sind.
Mhm.
So, ne? Also dass sicherlich, dass die IC auf das Thema Wohnen setzt, auf das Thema studentisches Wohnen setzt, auf das Thema urbanes Wohnen, auf die drei Säulen, Space, Service, Community setzt. Das bleibt völlig unbenommen. Also das ist in der täglichen Arbeit, also zumindest jetzt bei mir, ich bin jetzt auch nicht der Experte des Investments, aber völlig klar, also das sind die konzeptionellen Arbeiten und die volle Power. Wir haben jetzt eine Pipeline zu machen, wir haben Eröffnungen, wir haben in Hamburg die nächste, wir haben Wolterstraße, in Leiden machen wir jetzt auch auf, übrigens in FIS.
Ja.
Dann machen wir im Oktober in Hamburg Wendenquartier auf, dann machen wir in Ludwigshafen ein Haus auf, dann machen wir am Markgrafendamm 26 wahrscheinlich, dann haben wir Otto-Suhr-Allee, auch
genau,
noch 25. In Berlin wieder in Havens. Also wir haben so viele Entwicklungen, dass das gerade im Mittelpunkt steht, diese Dinge jetzt zu machen. Mhm.
Klar, ihr seid ja auch in der Operativen sowieso, ganz klar. Dafür drücken wir auch ganz toll die Daumen. Jetzt rennt uns leider die Zeit hier gerade ein bisschen schon weg, aber ich will natürlich auch unbedingt nochmal nach dem Markt fragen. Ne? Also wir reden ja gerade in dem gewerblichen Segment viel über Konsolidierung, über Übernahme von Marken. Wir sehen, dass halt diejenigen, die gestartet sind sehr früh, jetzt teilweise auch den Markt schon verlassen. Manche, die sehr tech-getrieben sind, im Moment überproportional schnell wachsen. Wie siehst du das für den wohnwirtschaftlichen Bereich?
Es ist, also, du meinst auch da, ob wir Dynamiken... Ich glaube, der wohnwirtschaftliche Bereich braucht in erster Linie jetzt, so wie ich das einschätze, Betrieb.
Mhm.
Also ich glaube, wir haben im Wohnwirtschaftlichen viele Anbieter, die erstmal die Objekte haben.
Mhm.
Aber die merken, oh, jetzt muss ich ja damit auch was machen. Und Einfach nur das Haus hinstellen und sich selbst überlassen? Nee, also ich glaube, da kommt jetzt wirklich die Frage nach wohnwirtschaftlichen Konzeptionen und gerade auch die Frage, wie weit kann man dieses Inspired By, sage ich jetzt mal, übernehmen? Und ich glaube, die Dynamik ist im Gewerblichen höher, schneller, ne? Weil natürlich auch im Wohnwirtschaftlichen dann doch der Fallback am Ende ist, zu sagen, dann machen wir es halt ganz klassisch wohnen. So. Ne? Und dann läuft das erstmal so, das ist ja auch jetzt nicht erstmal schlimm. Aber ich glaube schon, dass mit der Zeit es sich zeigen wird, dass diese Konzepte funktionieren und dann wird auch das, wird die Dynamik da auch anziehen.
So, weil es da ja so gemütlich zugeht im Wohnwirtschaftlichen, wie du gerade geschrieben hast, hast du ja auch schon ein bisschen gesagt, ne? Ihr denkt eben auch ins Gewerbliche. Und da haben wir ja gerade diese unglaubliche Dynamik, die halt auch da ist durch viele Marken und natürlich vor allem auch von einer kompletten konzeptionellen Verschiebung, weil wir einen sehr starken Drang in den Shortstay haben. Wie fühlt sich das für euch an? Wie bewertest du diesen Trend zu mehr Shortstay im Segment? Werdet ihr den dann auch mitgehen? Könnt ihr das? Weil ihr natürlich ja schon doch sehr stark vom Wohnen kommt.
Könnt ihr das, ja.
Soll ich dich in einem Jahr dann noch mal fragen, oder?
Wenn
wir auf die Zahlen gucken.
Ich frage mich in einem Jahr, ob ich dann noch lebe. Dann.
Das hoffe ich doch sehr, lieber Ben.
Also ich glaube, so super schnell drehend ist nicht unser Geschäft. Ne? So, also wir brauchen eine gewisse Routinisierung. Also da sind wir realistisch eher im wöchentlichen Vermietungsbereich, im monatlichen, dreimal und in 6-Monate-Bereich, sage ich jetzt. Gelegenheiten, Oktoberfeste, schnellere Perioden, ja, aber grundsätzlich sehe ich mal ein moderateres Drehen der Fluktuation als im Supershort.
Ja, okay. Ja, aber tummeln sich jetzt auch alle, fast alle, sage ich mal, im Supershort. Also von daher brauchen wir ja auch wieder, sage ich mal, die Marken, die sich etwas mehr im Biss, ich meine 5-6 Monate sind ja auch attraktiv und kommen ja schon wieder sehr stark auch an euer Segment dann ran.
Ja, genau.
Sind wir gespannt, werden wir natürlich beobachten auf jeden Fall. Wir haben ein Auge auf euch und wenn Unterstützung gewünscht ist für den gewerblichen Bereich, weißt du natürlich auch, wo wir sind. Also von daher unterstützen wir euch da auch gerne. Was ist denn, Abschlussfrage vielleicht, wo glaubst du, sind die größten Herausforderungen jetzt für die Positionierung von Havens?
Ja, also erstmal die Skalierung zu bekommen, ne? Also wir haben es jetzt in Hamburg erfolgreich gemacht. Das funktioniert wirklich super mit 97% Auslastung, 98%. Wir waren sogar im Highscore 100% letztes Jahr im Oktober. Also wirklich fantastisch. Und es stabilisiert sich auch richtig gut. Das jetzt zu wiederholen, ist die erste Herausforderung. Ja? Dinge zu routinisieren, zu optimieren, Sales-Prozesse, das noch besser hinzukriegen. Wir machen natürlich viel jetzt auch sehr persönlich, mit viel persönlicher Zuwendung. Das wird in einem größeren Stil eine Herausforderung, das zu managen. Die Regulatorik wird ein Thema bleiben. Ich bin aber nicht so, bin da optimistisch. Ich glaube, wenn das Gespräch gut geführt wird und wir da sind, wir wirklich auch nochmal als Appell, Aufruf, interessiert an Partnern, mit denen wir es gemeinsam machen können, Verbandsarbeit, gemeinsame Auftritte, gemeinsame Richtungen, sind wir auch auf der Suche im Moment. Also wer möchte, gerne melden. Und dann ist die Herausforderung natürlich auch einfach Grundstück und Bauen. Ne? Flächenkonversion, absolut, Grundstücke, genau. Baukosten, Zinsen.
Überhaupt, ne? Die Opportunitäten zu schaffen.
Genau.
Dafür drücken wir euch ganz doll die Daumen.
Danke.
Wir sind verabredet in Frankfurt.
Absolut.
Definitiv. Wann gehen offiziell die Türen auf?
2. Mai.
2. Mai.
2. Mai.
Alles klar. Dafür viel, viel Erfolg. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und wir sehen uns in Frankfurt.
Wir sehen uns in Frankfurt. Danke, Annette.